Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mit meinem heutigen Gast unterhalte ich mich über das zweitliebste Getränk der Deutschen, welches gerade in Baden-Württemberg eine einzigartige Geschichte hat.
Wasser ist Leben. Allein im letzten Jahr wurden in Deutschland 123 Liter Mineral- und Heilwasser pro Kopf getrunken. Nur Kaffee ist mit 167 Litern pro Kopf beliebter. Der Regen dringt über Jahrhunderte tief in die Gesteinsschichten und löst so die Mineralien aus. Das Wasser wird aus den Tiefen der Erde gewonnen und nach Prüfung und Aufbereitung in Flaschen oder PET-Flaschen abgefüllt.
Ja, und zu Gast zu diesem Thema im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich den Geschäftsführer von Ensinger Mineralquellen aus Vaihingen, Ensingen angereist. Herzlich willkommen, Frank Lehmann. Schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank.
Ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt Chef von einer Mineralquelle wäre, dann könnte ich ja im Prinzip jeden Tag meinen Kopf reinstecken und so viel trinken, wie ich möchte. Ist das auch bei Ihnen der Fall?
Ja, theoretisch schon, genau. In der Praxis ist es oft so, dass ich von Termin zu Termin natürlich auch durch meinen Kalender mich durcharbeite und dann manchmal denke, ups, ich arbeite beim Mineralbrunnen und trinke zu wenig und muss mich dann doch wieder erinnern dran.
Das ist ja erstaunlich, da sind Sie ja kein Einzelfall, würde man so sagen. Ja. Die Empfehlung ist ja, habe ich mal gehört, so 2 bis 3 Liter sollte man eigentlich am Tag trinken. Kriegen Sie das hin?
Also ich bemühe mich. Ich habe den Vorteil, dass ich natürlich vor meiner Bürotür direkt sozusagen die Kästen stehen habe mit dem Mineralwasser und dann zugreifen kann. Und jedes Mal, wenn ich das Büro verlasse, laufe ich dran vorbei. Das macht es mir einfacher, aber ich gebe es auch offen zu, ich schaffe es nicht immer. Und natürlich trinke ich auch nicht nur Mineralwasser, sondern auch gerne mal einen Tee oder einen Kaffee.
Ja, das ist ja so ein bisschen die Gemeinsamkeit zwischen Ihrem Büro und meinem Büro, sozusagen das Fernsehstudio. Meine Gäste, die haben ja auch immer hier vor sich so ein Glas Wasser stehen. Keine Angst, wir machen jetzt keine Wasserdegustation. Aber mich würde schon interessieren, ob Sie es auseinanderhalten können, ob das jetzt, sag mal, ein Mineralwasser ist, egal von welchem Anbieter, oder ob das Wasser aus unserem Hahn kommt. Können Sie das feststellen?
Wir probieren es einfach.
Probieren Sie mal. Ich weiß es.
Ich würde vermuten, dass es jetzt tatsächlich ein Leitungswasser hier vom Bodensee ist. Ich bin ganz ehrlich, das liebste Getränk beim Mineralwasser der Deutschen ist ja Sprudelwasser, sozusagen Mineralwasser mit Kohlensäure. Ja. Da ist jetzt keine drin, insofern vermute ich mal, dass es auch deshalb aus der Leitung kommt.
Bestes Wasser aus der Leitung. Ja, haben recht gehabt, ja, war eine 50-50-Chance, könnte man fast sagen. Nein, aber tatsächlich muss man natürlich auch darüber sprechen. Ja. Also sprich, es ist ja so naheliegend, dass du das Wasser einfach aus dem Hahn holst und jetzt nicht in einen Getränkemarkt gehst und dir dort das Wasser besorgst oder es dir auch liefern lässt, ist ja auch mittlerweile möglich.
Ja.
Warum sollte ich denn Mineralwasser überhaupt kaufen?
Ja, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass viele Wasserwerke oder eigentlich alle Wasserwerke natürlich sich sehr, sehr viel Mühe geben, auch bei dem Thema der öffentlichen Wasserversorgung, auch der Trinkwasserversorgung. Und insofern wir in Deutschland einen sehr hohen Standard haben, das gehört dazu. Das ist wichtig, das auch anzuerkennen.
Sie meinen jetzt, was aus der Leitung rauskommt,
genau,
dass das einen hohen Standard hat?
Genau. Ja, und das auch anzuerkennen und das sozusagen nicht schlecht zu reden. Das tun wir nicht, sondern wir werben im Prinzip für unsere Produkte mit 3 Themen. Zum einen schon mit dem Thema der Transparenz. An Ihrem Wasserhahn, egal wo der ist, zu Hause oder hier im Büro, ist kein Etikettendrucker. Das heißt, wenn Sie das Wasser abgezapft haben, kommt nicht automatisch ein Etikett raus, wo drauf steht, was die Inhaltsstoffe sind. Insofern wissen Sie eigentlich nicht, was Sie trinken. Für die Flüssigkeitszufuhr taugt es allemal. Wenn es darum geht, auch einen gesundheitlichen Aspekt mit reinzubringen, Mineralwasser im Sinne von auch Mineralstoffversorgung, dann kommt man um ein Mineralwasser, ein hochmineralisiertes, wie wir es bei Ensinger jetzt auch anbieten, nicht drumherum. Also da hat es einen Transparenzaspekt. Das zweite ist tatsächlich ein Geschmacksaspekt, dass viele Menschen auch den typischen Geschmack ihres Mineralwassers eben sehr schätzen und ganz bewusst deshalb auch den Weg zum Getränkemarkt auf sich nehmen oder sich die Flaschen dann liefern lassen.
Sie sprechen über Mineralien, die natürlich in Mineralwasser drin ist. Nun gibt es ja auch solche, haben wir auch bei uns hier unter den Kollegen und übrigens ich auch ab und zu, die werfen einfach so Steine ins Wasser rein, ja? Also zapfen sich das Ding aus dem Hahn und werfen dann irgendwelche Steine rein, Rosenquarz oder so. Sie fangen an zu schmunzeln.
Ja.
Was ist das? Ist das Humbug oder ist das gut oder Lebensquält?
Also das kommt drauf an, was an den Steinen dran ist. Ja? Wenn da noch ein bisschen Erde mit dran ist, dann hilft es vielleicht. vielleicht. Heilerde soll es ja auch geben, ja, dass man noch. Aber wenn die natürlich sauber gewaschen sind, dann geben die keine Mineralstoffe ab. Ja. Also dieser Prozess der Mineralstoffaufnahme aus dem Gestein, der dauert über Jahrhunderte hinweg. Und gerade in der Zusammensetzung, wie es bei uns ist, viel Calcium, viel Magnesium, viel Sulfat, ist es so technisch nicht nachzubauen. Ja.
Dann schauen wir mal genau in so eine Quelle mal hinein, um auch mal Ihr Geschäft ein bisschen besser zu verstehen. Ich stelle es mir in der Tat ein bisschen langweilig vor. Ja, also sprich, Sie bohren ein Loch, holen das Wasser raus und verkaufen es fertig.
Ja, also ganz so einfach ist natürlich nicht, aber verkürzt erklärt kann man schon sagen, wir haben ein Produkt, das wir in dem Sinne nicht bearbeiten dürfen. Ja, es gibt ja in Deutschland eine Mineral- und Tafelwasserverordnung. Mineralwasser ist das einzige Lebensmittel, das eine amtliche Zulassung braucht in Deutschland. Und damit eingeschlossen ist eben auch, dass dieses Wasser so verwendet werden kann, wie es aus dem Boden kommt.
Interessant, was ist der Hintergrund dazu?
Ja, der Hintergrund ist eben das, dass der Gesetzgeber sagt, es ist ein natürliches Produkt, was nicht bearbeitet werden soll, also nicht gefiltert werden soll, nichts zugesetzt werden soll. Und damit hat natürlich der Staat ein Interesse dran, schon ganz am Anfang drauf zu schauen, ist das, was da aus dem Boden kommt, überhaupt geeignet?
Verstehe. Frage, woher wissen Sie denn überhaupt, wo das Wasser ist?
Ja, das ist natürlich in der Tat nicht ganz einfach. Bei uns war es so, dass nach dem Krieg die Stadt Vaihingen-Enz versucht hat, für die öffentliche Trinkwasserversorgung Quellen zu erschließen. Festgestellt hat, die Mineralisierung ist viel zu hoch für ein Leitungswasser. Die Leitungen würden sehr schnell zusetzen, deshalb die Quellen aufgegeben.
Die verstopfen dann sozusagen.
Genau.
Das setzt sich dann überall an. Und
richtig.
Dann
kann die Leitung nicht mehr brauchen. Das ist ja auch sozusagen ein Vorteil, den wir jetzt anbieten können, dass wir sagen, der Weg eben in den Getränkemarkt lohnt sich auch deshalb, weil man eben diese Mineralstoffe bekommt, die logischerweise in einem Leitungswasser nicht enthalten sein können, weil die ganzen Wasserhähne, Leitungen und so weiter würden verstopfen. Und damals haben die Gründer unserer Firma eben das mitbekommen und dann gesagt, okay, für Leitungswasser taugt es nicht, aber für Mineralwasser ist es perfekt und haben die Quellen dann sozusagen übernommen.
Okay, verstehe. Wenn man jetzt so eine Quelle hat, dann läuft ja das Geschäft, solange die Quelle läuft sozusagen. Kann überhaupt eine Quelle, eine Mineralquelle versiegen?
Das ist möglich. Also wir wissen natürlich nicht mit absoluter Sicherheit, was sich unter uns in 80 bis 200 Metern Tiefe abspielt. Man muss sich das so vorstellen wie ein Kapillarsystem, wie so ein Herzkranzgefäß, wo sozusagen das Wasser dann auch abgezapft werden kann. Und da könnte es auch sozusagen durch Verschiebungen, Plattentektonik und so weiter, kann es dazu führen, dass das Wasser versiegt. Oder eben, dass es auch zu Verunreinigungen kommt. Das ist sozusagen unsere größte Angst. Ja, dass etwas in die Quelle hineinkommt, was nicht hineingehört. Und es würde automatisch bedeuten, dass wir die Quelle aufgeben müssen, weil wir ja nichts wieder rausfiltern dürfen, außer zum Beispiel Eisen, was gesetzlich erlaubt ist. Aber wenn jetzt menschengemachte Stoffe, Medikamentenrückstände oder auch aus der Landwirtschaft Rückstände da hineingelangen, dann ist es vorbei.
Heißt aber auch, dass es aktuell nicht reinkommt. Gar nicht reinkommen kann.
Nicht reinkommen kann, nicht reinkommen soll, aber dass wir auch was dafür tun müssen. Und das ist Teil unseres Unternehmenskonzepts, dass wir die Biolandwirtschaft fördern. Wir sind eines von 14 Unternehmen in Deutschland, die sich einer Qualitätsgemeinschaft angeschlossen haben, die Biomineralwasser sozusagen als Siegel sich gibt, was auch durch den Bundesgerichtshof bestätigt ist, dass das geht, weil Mineralwasser an sich kann ja eine Bio sein, aber dieses Konzept dahinter, die Biolandwirtschaft um die Quellen herum zu fördern, damit erst gar nichts auf den Boden aufgetragen wird, was dann in die Quellen hineingeschwemmt werden kann.
Wir haben es im Eingangsfilm kurz gehört, aber vielleicht nochmal zu der Funktionsweise. Im Prinzip ganz einfach, es regnet und das Wasser kommt auf die Erde und versiegt dann im Erdreich und landet dann irgendwo in einer Tiefe von wie viel Meter? In einem großen
zwischen 80 und 200 Meter.
Okay. Und das heißt, dieser Prozess dieses Durchringens führt letztendlich dazu, dass Mineralien aus der Erde rausgeschwemmt werden.
Genau.
Kann man das so richtig sagen?
Ja, ja.
Aber was sind das hier für Mineralien, die jetzt sag mal, gut sind und warum man die auch zu sich nehmen sollte?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ein bisschen drauf an, wo der Mineralbrunnen der jeweilige ist. Und Sie haben es ja auch sehr schön schon gesagt gehabt. Gerade in Baden-Württemberg sind wir gesegnet mit ganz unterschiedlichen Gesteinsformationen.
Das ist speziell auch für das Land, richtig?
Ja, weil wir natürlich mit dem Schwarzwald ein Mittelgebirge haben oder auch hier im Allgäu dann und so weiter. Und da ist die Struktur, die sozusagen unter der Oberfläche ist, immer ein bisschen anders und dadurch auch die Mineralwasser von ihrem Fußabdruck, von ihrer Mineralisation anders. Bei uns ist es so, dass wir eben gesegnet sind aufgrund unseres Standorts mit sehr viel Calcium, Magnesium und Sulfat. Mhm. Ja, in anderen Mineralwassern ist zum Beispiel mehr Hydrogencarbonat noch mit drin oder andere Mineralstoffe. Und dann kann man sich auch je nachdem, was man gerade braucht oder bevorzugt, eben das auch aussuchen.
Verstehe, das heißt also, das Mineralwasser, das jetzt aus Baden-Württemberg kommt, ist tatsächlich einzigartig. Ja? Ja. Es gibt jetzt wenig Regionen deutschlandweit, die eine ähnliche Konstellation des Wassers anbieten können. Ist das richtig?
Eine ähnliche Vielfalt, so würde ich es formulieren.
Es gibt ja auch besonders viele Mineralquellen in Baden-Württemberg.
Genau.
Was bedeutet denn das für Ihr Geschäft? Also ist das ein gutes Miteinander und Nebeneinander, man muss sich ja schon auch irgendwo arrangieren, oder herrscht unterm Strich dann doch ein starker Wettbewerb?
Es herrscht ein starker Wettbewerb, weil es auch starke Marken sind, ja? Viele unterschiedliche Marken. Es ist natürlich auch so, für die Menschen ist es positiv, weil Wettbewerb führt zu attraktiven Konditionen. Und es ist für uns alle deshalb positiv, weil wir natürlich zusammenarbeiten, ganz viele Unternehmen bei dem Thema der Flaschen. Wir nutzen die gleiche Verpackung, die gleiche Flasche, Mehrweg-Glasflaschen, oft in den gleichen Kästen, blaue Kästen, braune Kästen, sind vielen Menschen auch bekannt. Und je enger die Unternehmen natürlich beisammen sind, desto kürzer sind diese Wege und desto nachhaltiger ist dieses Gemeinschaftskonzept, auch dieses Pool-Konzept.
Stichwort Flasche, ja, da muss ich natürlich direkt drauf eingehen. Sie bieten ja sowohl Flaschen als auch, also Glasflaschen, als auch PET-Flaschen an.
Ja.
Man hört immer wieder, wenn du jetzt so eine PET-Flasche hast, ja, dann kann etwas von dieser PET-Flasche sozusagen in das Wasser eindringen. Das war meine Frage Nummer eins. Und die Frage Nummer zwei, was ist letztendlich auch ökologischer? Also sprich, wenn du eine Glasflasche ausspülen musst und so weiter, da steckt ja schon auch ein gewisser Ressourcenverbrauch dahinter im Vergleich, wie PET-Flaschen aufbereitet werden.
Ja, also zur Frage 1 kann man sagen, natürlich geht aus dieser PET-Flasche nichts ins Wasser über, also keine Mikroplastikpartikel oder andere Partikel. PET ist eigentlich ein sehr, sehr guter Werkstoff, weil er zum einen formbar ist, zum anderen aber auch extrem stabil ist, was die chemische Zusammensetzung angeht. Was passiert, ist, dass PET wie ein Membran wirkt. Das heißt, es lässt Sauerstoff rein und Kohlensäure raus. Wenn also ein mit viel Kohlensäure versetztes Mineralwasser in einer PET-Flasche auf dem Fenstersims steht in der Sonne, wird das Material weich. Die Kohlensäure geht aus der Flasche raus, Sauerstoff geht rein und das schmeckt man. Das ist eine geschmackliche Veränderung, die auftreten kann. Deshalb PET-Flaschen in den Keller, wo es dunkel und kühl ist, dann passiert da gar nichts. Zur Nachhaltigkeit, Ökologie, da kommt es drauf an. Und zwar sind Glasflaschen erstmal in der Ökologie vorteilhaft, weil sie natürlich immer wieder verwendet werden können. Ja, es gibt auch PET-Mehrwegflaschen, aber auch eine PET-Mehrwegflasche kann niemals so oft verwendet werden wie eine Glasflasche. Bis zu 50 Mal kann eine Glasflasche verwendet werden. Und der Reinigungsprozess, der ist nicht so aufwendig wie das Neuherstellen einer PET-Flasche, energetisch. Auf der anderen Seite ist der Transport, weil die Glasflasche natürlich schwerer ist und deshalb auf einen LKW weniger Glasflaschen passen wie PET-Flaschen, ist er ökologisch aufwendiger.
Muss man auch berücksichtigen.
So. Das heißt, kurze Wege die Glasflasche, auf längeren Wegen eher die PET-Flasche.
Ja, das war jetzt eine lange Antwort für eine kurze Frage, aber ich habe es soweit begriffen. Wir sind am ersten Teil Ende angelangt sozusagen, werden gleich zum zweiten Teil übergehen nach der Werbung. Dann werden wir unter anderem darüber sprechen, wie eigentlich das Thema Innovation organisiert werden kann, wenn man ja doch relativ eingeschränkt ist, würde mich sehr interessieren. Und natürlich auch, wo Sie selbst herkommen und wie Sie sich selbst als Geschäftsführer in einem Familienunternehmen behaupten können, mit doch 13 Gesellschaftern aus dem Familienstamm sozusagen. Spannende Frage gleich, hier geht's weiter, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Frank Lehmann, er ist Geschäftsführer von Ensinger Mineralquellen. Wir sprechen über das zweitliebste Getränk der Deutschen und das ist tatsächlich Mineralwasser. Sie haben uns schon ganz spannende Einblicke gegeben, wie es so hinter den Kulissen läuft und wie man sich auch letztendlich am Markt behaupten muss. Es gibt viele solcher Mineralquellen, ähnlich wie Ihre, in Baden-Württemberg. Aber es gibt natürlich schon, da möchte ich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, ganz große Player, von denen man auch immer wieder in Schlagzeilen lesen kann, die irgendwo irgendwelche Quellen anbohren, leer machen und dann irgendwie ein Desaster hinterlassen. Was ist an sowas überhaupt dran?
Also in Deutschland haben wir den Vorteil, dass der Wasserhaushalt nicht nur für Mineralwasser, sondern insgesamt für das Thema der Grundwässer sehr, sehr eng begleitet wird durch die Behörden. An der Stelle sind unsere Behörden ein Segen, weil sie die Wasserentnahmen überwachen und zwar sehr eng getaktet. Unsere, alle Wasserentnahmen, auch aus der Landwirtschaft, auch von den öffentlichen Wasserversorgern. Und wenn da sich Entwicklungen einstellen, die nicht gut sind, dass Pegel sinken, dann greifen die Behörden ein. In anderen Ländern gibt es das nicht und dann sind solche Themen auch die Folge und das ist natürlich sehr ungünstig für die Natur.
Absolut. Lassen Sie uns mal über das Thema Produkt und Innovation sprechen. Ihr Produkt ist ja an sich relativ limitiert. Das kommt ja aus dem Boden raus und zack, fertig ist es. Sie müssen es natürlich nur aufbereiten, kontrollieren und dergleichen. Aber wir wissen auch, in der Wirtschaft ist Innovation unfassbar wichtig, damit du deine Position hältst, damit du sie ausbauen kannst und so weiter. Welche Rolle spielt Innovation bei Ihnen, wenn man ein Wasser, ein Mineralwasser verkauft?
Innovation spielt bei uns ganz stark eine Rolle im Thema der Kommunikation. Wir kommunizieren heute unsere Marke ganz anders als vor 20 Jahren. Dann natürlich auch, was das Thema der Partnerschaften angeht. Ein Beispiel ist hier jetzt am Bodensee der VfB Friedrichshafen, die wir jetzt unterstützen seit einiger Zeit auch. Das heißt, auch da gibt es immer wieder Veränderungen, wo wir schauen, welche Vereine passen zu uns, mit welchem Verein wollen wir zusammenarbeiten. Und dann natürlich bei unseren Süßgetränken. Ja, wo wir schon immer wieder dran sind.
Was wir auch nicht wissen. Genau. Sie haben ja genauso auch Schorlen sozusagen.
Direktsaftschorlen oder auch Limonaden, ISO-Getränke, wo wir uns schon immer wieder was Neues zutrauen und manchmal dann auch Produkte sich tatsächlich durchsetzen und eine Fangemeinde aufbauen können.
Es tut sich ja tatsächlich einiges auch in dem Bereich. Ich hatte jetzt kürzlich mal von einem Startup gehört, kennen Sie sicherlich auch, Namen nennen wir jetzt aber nicht. Da hast du so ein kleines Würfelchen, ja, sozusagen gepresste Biostoffe, die wirfst du dann ins Wasser rein und bums, dann hast du halt einen Geschmack drin. Kostet ein bisschen was, das Ding? Ja. Kostet auch ein bisschen mehr als jetzt zum Beispiel ein Tee oder sonst irgendwas. Was halten Sie denn von solchen Anbietern? Ist ja an sich, finde ich es gar nicht so schlecht, dass die Leute mehr trinken, zum Beispiel auch, weil sie es aromatisiert haben.
Also wichtig ist zum einen der gesundheitliche Aspekt. Ich glaube, es ist wirklich gut drauf zu schauen, was sind die Inhaltsstoffe, also auch im Sinne von Zucker und so weiter, Dinge, die vielleicht für die Gesundheit nicht gut sind. Ich sage immer, die Langfristigkeit bedenken. Ja? Wenn man jetzt mal ein Getränk hat mit viel Zucker, das ist nicht so schlimm, aber wenn man es 30 Jahre lang trinkt, dann hinterlässt es eine gewaltige Spur und auch Ärzte warnen natürlich davor, gerade bei Jugendlichen sind manche Getränke auch beliebt, wo ich wirklich abraten würde davon. Jeder muss das trinken, was ihm auch schmeckt. Der Geschmack ist sehr entscheidend. Und dann würde ich sagen, ja, ist alles erlaubt, was eben erlaubt ist auch.
Dann geben Sie doch mal ein bisschen Einblick in Ihren Innovationskoffer. Also wir sind ja hier quasi unter uns. Auf was kann man sich denn einstellen? Also was wird es Neues aus Ihrem Hause geben? Vielleicht sogar Revolutionäres.
Wir haben einen großartigen Schritt getan jetzt letztes Jahr als Unternehmen. Wir haben unser erstes Produkt in einer Dose veröffentlicht.
Passt das zusammen?
Ja, das haben wir uns in der Tat lange gefragt und auch in unserem Gesellschafterkreis bewegt. Und wir haben ja einen recht üppigen Gesellschafterkreis, was die Anzahl der Mitglieder angeht. Durchaus eine kontroverse Diskussion. Wir haben dann gesagt, das, was uns an der Aluminiumdose überzeugt, ist die hohe Recyclingquote. Und das kennen wir eigentlich aus dem PET-Bereich, wo wir sagen, die Dosen kommen wieder zurück über das Pfand und sie werden eigentlich zu 100% recycelt. Und das war für uns der Türöffner, dann zu sagen, okay, wir können auch damit arbeiten.
Wie kommt das Produkt an?
Das Produkt kommt bisher sehr, sehr gut an. Allerdings ist die Distribution ist schon eine Herausforderung, müssen wir ganz ehrlich sein. Der Markt ist sehr verdichtet. Ja, es gibt eine unglaubliche Vielfalt in den Getränkemärkten, in den Lebensmitteleinzelhändlern. Und da dann zu kommen und etwas neu zu platzieren, ist aufwendig. Es braucht Zeit.
Was wäre denn Ihr Tipp? Wie kommst du rein? Also wie kommt man rein in einen solchen Markt? Muss man da nette Gespräche führen? Muss man gute Konditionen anbieten? Oder muss man sozusagen einen Pull-Effekt erzeugen seitens der Konsumenten, die einfach reingehen und sagen, Haben Sie das da? Warum haben Sie es nicht da? Ich will es aber unbedingt haben und kaufe gleich 10 Kästen.
Es braucht alle Register. Es braucht den Pull-Effekt. Es braucht den Push-Effekt. Es braucht die Zentralen, wo gelistet wird. Es braucht die Märkte vor Ort, die Marktleiter, was auch das Thema der Positionierung im Markt angeht. Wenn man zur Eingangstür reinkommt, das Produkt muss sichtbar sein, muss erlebbar sein. Wenn das irgendwo im Regal hinten rechts steht, kauft keiner.
Sie sind jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten am Markt, will ich mal so sagen. Ihr Unternehmen ist ein Familienunternehmen, 1952 gegründet, 170 Mitarbeiter, roundabout. Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, dass Sie einige Gesellschafter haben, ja, 13 an der Zahl, und jetzt kommt ja der Hammer, 10 Familienmitglieder sind sozusagen auch operativ tätig, ja, innerhalb des Unternehmens. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da jetzt als externer Geschäftsführer angefragt wird, wird ein oder andere abwinken, weil er keine Lust auf irgendwelche Familienangelegenheiten sozusagen hat. Geben Sie uns mal Einblicke. Wie kriegen Sie das organisiert? Wie kriegen das auch die Gesellschaft? Wie kriegt das die Familie organisiert?
Ja, in der Tat, das ist sehr besonders. Gerade das hat mich eigentlich gereizt, auch damals aus der Energiewirtschaft kommend in den Familienunternehmen hineinzugehen.
Genau, Sie waren bei der NBW, waren Sie? Davor waren Sie ja noch Banker.
Genau, richtig.
Auch eine interessante Konstellation. Ja.
Ich würde sagen, im Vergleich zu einem Großkonzern ist es gar nicht so anders, weil auch im Konzernunternehmen, im Konzernumfeld Kommunikation, das heißt der Austausch mit anderen Verantwortungsträgern sehr, sehr wichtig ist. Und das ist auch bei uns ein Schlüssel, mit allen im Gespräch zu sein. Ja, und auch bei Entscheidungen, die vielleicht formal kein Zustimmungserfordernis haben, mal nachzufragen, wie findet ihr das gerade bei den jüngeren Gesellschafterinnen und Gesellschaftern, ein Gespür zu bekommen. Und es ist People-Business, ja, mit Menschen, so wie eben Familienunternehmen sind, da gehört alles dazu.
Und man sagt ja gerade Familienunternehmen auch nach, dass sie eben nicht von Quartalsbericht zu Quartalsbericht denken oder von Bilanz zu Bilanz, sondern dass sie wirklich auch in Generationen denken, dass sie per se schon auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind. Können Sie das bestätigen?
Das kann ich bestätigen, und das ist ein Punkt, den ich auch so ein bisschen belächelt habe oder auf den ich gespannt war, ja, wenn man so aus einem großen Unternehmen kommt, wo ja sehr viel Stabilität da ist, und dann denkt man sich, Mensch, so ein kleines Unternehmen mit 170 Personen, was kann das eigentlich bewegen? Und ich bin begeistert, was man auch mit so einem Unternehmen bewegen kann und was man auch repräsentieren kann, aber was das auch gesellschaftlich bedeutet. Und viele Investitionen, die wir getätigt haben als Unternehmen in den letzten 30 Jahren im Bereich der Nachhaltigkeit, Biolandbau und so weiter, das wäre, wenn man es hart an Quartalszahlen misst, gar nicht möglich gewesen. Das ist Überzeugung, wo die Gesellschafterseite sagt, wir verzichten auf Dividende, wir wollen das, weil wir selber davon überzeugt sind. Und das ist die Stärke von Familienunternehmen.
Wenn Sie jetzt in die nächsten Jahre blicken, ist ja schon auch Ihr Geschäft eines, welches abhängig ist von, sag ich mal, äußeren Faktoren. Also ganz banal, dem Wetter beispielsweise. Ja. Welche Rolle spielt denn überhaupt das Wetter?
Das Wetter spielt eine große Rolle, einmal beim Absatz im Sommer, wenn es heiß wird. Alle Tage über 25 Grad sind sozusagen für uns besonders spannend, weil die Absätze dann stark steigen. Zum Zweiten ist das Thema Niederschlag für uns natürlich sehr wichtig.
Ja, klar.
Keine Niederschläge über einen langen Zeitraum würde dann schon bedeuten, dass wir das in den Pegeln auch merken und dann uns auch einschränken müssten. Ne?
Ist denn, haben Sie das Gefühl, das ist noch in Balance, was runterkommt und was sozusagen reingeht?
2-3 trockene Jahre sind nicht das Problem, okay. Aber wenn wir jetzt eine Verschiebung hätten, ja, wie eine Art Klimazone, die sich verschiebt, und wir würden über 20-30 Jahre sozusagen eine deutliche Reduktion der Niederschläge bekommen, dann würden wir es spüren. Nicht nach 2-3 Jahren, aber über sozusagen einen Generationeneffekt schon.
Abschließende Frage, Herr Lehmann. Was macht für Sie der Reiz dieser Aufgabe aus, auch für die nächsten Jahre?
Gestalten zu können. Ja? In einem Familienunternehmen zu sein, heißt gestalten zu können. Einerseits für die Belegschaft, aber auch für viele Millionen Menschen, die unsere Produkte auch konsumieren. Und zu wissen, wir machen einen Unterschied. Wir machen einen Unterschied für das Wohlbefinden der Menschen, für den Genuss der Menschen, für die Gesundheit der Menschen, und es motiviert ungemein.
Ja, wenn das nicht mal ein Sinn ist, über den so viele Menschen sprechen. Herr Lehmann, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Schön, dass Sie hier waren im Chefsache-Studio.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute. Ja, liebe Zuschauer, das war's wieder soweit. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Einschalten und Reinschauen. Wenn Sie diese Sendung nochmal sehen möchten oder auch vergangene Sendungen, dann gehen Sie einfach auf regio-tv.de/Chefsache oder besuchen Sie auch gerne unseren Podcast, wo Sie ebenfalls alle Sendungen bequem unterwegs anhören können. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.